Reisen Sie mit uns weit Richtung Osten nach Taiwan, Thailand, Malaysia und nach Sokotra im Indischen Ozean. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Erst entspannen, dann Schnorchelmaske auf, tief Luft holen und runter ins Wasser. Tauchen erlebt auf Taiwan seit einiger Zeit einen richtigen Hype. Besonders beliebt ist Little Okinawa an der Südwestküste. Die Insel hat ganzjährig mildes Klima und jede Menge grüne Schildkröten, die im Meer herumschwimmen. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann hat dort Taucher getroffen.
Ein ganz normaler Morgen auf Xiaoyuchu. Oder Little Okinawa, wie es auch genannt wird. Meist junge Taiwanerinnen und Taiwaner legen die langen Freitaucherflossen und Maske an. Manche Frauen tragen sehr knappe Bikinis und am Handgelenk baumelt natürlich eine Kamera. Raymond Koh ist hier seit 2 Jahren Freitauchlehrer und kann erklären, warum der Sport auf dieser und auf anderen taiwanischen Inseln so gefragt ist.
The only reason I can see that makes sense to me is because of Instagram.
Der einzige Grund, den ich sehe, der für mich Sinn macht, ist Instagram. Ich wünschte, es wäre etwas anderes, aber es ist definitiv etwas, das das Freitauchen hier positiv beeinflusst hat.
Es sei einfach ein optisch schöner Sport, sagt der 51-Jährige, der früher Investmentbanker bei der Deutschen Bank war. Koh freut sich nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse über die ständig steigende Nachfrage.
Getting people in the ocean and enjoying the ocean.
Wenn die Menschen ins Meer gehen, es genießen und daraus ein Hobby wird, dann ist das gut für den Ozean, oder? Wenn sie nicht hingehen, die Schönheit also nicht sehen, werden sie das Meer auch nicht schützen wollen. Und wenn sie den Müll sehen, der an ihnen vorbeischwimmt, wird das einen Eindruck bei ihnen hinterlassen.
Schönchen ist sozusagen das Paradebeispiel. Die 24 Jahre alte, hochgewachsene Ingenieurin steigt gerade aus dem Meer. In der Hand eine riesige Unterwasserkamera.
Die gesamte Kamera hat rund 120.000 Taiwan-Dollar gekostet.
Das sind umgerechnet etwa 3.300 Euro. Aber das lohne sich schon, weil man unter Wasser so schöne Bilder machen könne, sagt die bildhübsche junge Frau.
Ich lade hauptsächlich Fotos auf Instagram hoch.
Allerdings fischt sie auch Plastikflaschen und andere Abfälle aus dem Meer, die nach einem heftigen Sturm dort herumschwimmen. Xuanxuan taucht mit ihrem Freund Zhixiang. Er war Berufssoldat, aber das war ihm zu langweilig. Jetzt will er zur Polizei. Die Wartezeit überbrückt er mit Freitauchen.
Wenn ich im Wasser bin, habe ich das Gefühl, dass ich mich selbst besser kennenlerne. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb ich das mache. Auch wenn ich in einen Tauchpool gehe, hat das etwas Meditatives. Man ist dann ganz bei sich selbst.
Vielleicht gehe es anderen Taiwanern ähnlich und deshalb sei die Nachfrage so hoch.
In den Großstädten ist es in Taiwan fast unmöglich, zur Ruhe zu kommen. Aber im Wasser ist das alles weg.
Der frühere Investmentbanker Koh erzählt, er habe früher immer irgendwo Schmerzen gehabt, sei unruhig und gestresst gewesen. Seitdem er hier auf der Insel unterrichte, sei das alles wie weggeblasen, obwohl er täglich arbeite. Dennoch, die Popularität hat auch ihre Schattenseiten. Im vergangenen Jahr verunglückten auf Little Okinawa 2 Freitaucher.
Sie sind zu einem Wrack in 20 Meter Tiefe getaucht, waren beide an ihrem persönlichen Limit. Und leider sind beide verschwunden. Sie wurden am nächsten Morgen auf dem Boden des Wracks gefunden. Der Tauchcomputer hat angezeigt, dass einer der beiden aufgetaucht und ein paar Sekunden an der Oberfläche war, bevor er wieder runterging.
Und dort vermutlich selbst ohnmächtig wurde, sagt Lehrer Koh, noch sichtlich betroffen. Selbstverschuldete Ohnmacht beim Freitauchen. Wem das im Dive Cube in der zentral-taiwanischen Stadt Taichung passiert, der bekommt 1 Jahr lang Hausverbot. Der Pool, in dem für Flaschentaucher sogar ein Wrack nachgebaut wurde, gehört zu einer Hotelanlage.
Wenn man einen Kurs gebucht hat, ist sowieso ein Trainer dabei. Und sonst gucken wir vorher ganz genau, welche Lizenz die Taucher haben. Ohne einen einzigen Schein und Erfahrung kommt man bei uns nicht rein.
Denn in dem ersten Tauchpool Asiens geht es 21 Meter in die Tiefe und jeder übt so vor sich hin. Trainer Kevin fungiert als Sicherheitstaucher. Drei Taucher könne er gleichzeitig überwachen. Erstaunlich, dass es auf einer Insel wie Taiwan noch so einen riesigen, tiefen Pool braucht.
Das liegt hauptsächlich daran, dass die Bewohner hier nicht so einfach ins Meer tauchen gehen können. Sie müssen dann entweder in den Norden oder nach Little Okinawa. Und so entstand die Idee für den Pool.
Der vor allem am Wochenende auch richtig gut genutzt werde. Viele Taiwanerinnen und Taiwaner kämen vor oder nach der Arbeit, um für maximal anderthalb Stunden abzutauchen und sich natürlich für Instagram in allen nur erdenklichen Posen abzulichten.
Queenie Wu gehört zu den besten Chocolatiers der Welt. Ihre handgefertigten Schokoladen heißen Monet's Garden oder Me Too und enthalten so viele Zutaten aus Taiwan, dass das Außenministerium ihre Produkte gern als Gastgeschenke nutzt. Ein besonderer Erfolg für eine Frau in einem männerdominierten Bereich. Katrin Erdmann hat Queenie Wu in ihrem Geschäft in Taipeh besucht.
Eigentlich ist Queenie Wus Laden mitten in der taiwanischen Hauptstadt heute geschlossen. Sie kommt einfach kaum mit den vielen Bestellungen hinterher. Denn gerade hat sie bei einem internationalen Schokoladenwettbewerb für die Asien-Pazifik-Region 7 Preise gewonnen. Einen davon für ihre Tafel Monet's Garden. Die Chocolatière hat sich von der Farbenpracht des Kunstwerks inspirieren lassen. Das eine sind Maulbeeren und Oolong-Tee aus Taiwan und eine Mischung aus vielen getrockneten Früchten. Obendrauf gestreut sind lokale Biorosen, Veilchenblütenblätter und Pistazien. Genau wie bei den Stäbchen aus grüner Mango, weißer Schokolade und Kümmel geht es ihr darum, eine Symphonie zu erschaffen, also ein vielfältiges Geschmackserlebnis. Ein Findungsprozess, der mehrere Monate dauern kann. Zum Beispiel gibt es in Taiwan 20 bis 30 verschiedene Sorten Oolong-Tee. Ich muss alle ausprobieren und den richtigen finden. Dann die Maulbeeren. Die kommen aus verschiedenen Gegenden, sind vom Geschmack und der Konsistenz ebenfalls unterschiedlich. Da muss ich die beste Qualität finden und dann noch gucken, wie viel ich anteilig von jeder Zutat verwende. Mit den vielen Zutaten aus heimischem Anbau will Queenie Wu der Welt zeigen, was Taiwan zu bieten hat, möchte, dass ihre Heimat gesehen wird. Doch nicht nur in der Hinsicht ist ihre Schokolade mehr als nur ein edles Naschwerk. Ihre wichtigste Tafel heißt Me Too. Die soll zur Gleichstellung beitragen. Obendrauf ist Erdbeerpulver, dann Grüntee, dunkle Schokolade und Jasminblüten. Die Erdbeeren stehen für Sanftheit, Attraktivität und, wie die Blumen, für Weiblichkeit. Die dunkle Schokolade zeigt den starken Willen, den Frauen auch haben. Der Tee repräsentiert die asiatische Kultur und Philosophie und Jasmin die asiatische Frau. Queenie Wu, die immer eine Schokoladenkönigin sein wollte, ist stolz, dass sie ihrem Traum inzwischen ein Stück näher gekommen ist. Studiert hat sie BWL, arbeitete als Model, lernte Konditorin, machte Station in Brüssel und entschied sich nach einem Abstecher als Produktentwicklerin bei einer Lebensmittelkette ihr eigenes Geschäft aufzubauen. Denn nur in Handarbeit könne sie ihre eigenen Rezepturen wirklich umsetzen. Kein leichtes Unterfangen. In Taiwan als Chocolatier etwas zu werden, ist so schwer und einsam, wie in der Wüste Blumen zu züchten. Und vor allem für Frauen ist es sehr schwer. Als sie vor 4 Jahren ihren ersten internationalen Preis holte, habe ihr ein Mann gesagt, sie wolle sich nur profilieren, weil sie ihre wahre Berufung als Hausfrau und Mutter noch nicht gefunden habe. 2022, als ich wieder einen Wettbewerb gewonnen habe, sagte ein anderer Mann zu mir, du erkennst einfach nicht, was wichtig ist im Leben. Du bist blind. Es wird Zeit, dass du endlich Kinder kriegst. All das hat die Mitdreißigerin so verärgert, dass sie schon aus Trotz versuchen wollte, sich durchzubeißen und ein Vorbild für andere Frauen sein möchte. Junge Frauen sollten dem männlichen Druck nicht nachgeben. Es gibt ja in der Gastronomie viele Männer, die ein Café oder Restaurant eröffnen. Und da ist es ganz normal, dass Frauen die zweite Geige spielen und mithelfen. Es gibt aber umgekehrt fast keine Frauen, die ein Geschäft eröffnen und der Mann sich mit der untergeordneten Rolle zufrieden gibt. Queenie Wu ist das beste Beispiel dafür. Für sie selbst bedeutet das allerdings auch, einen einheimischen Partner zu finden, sei quasi unmöglich, sagt sie. Ihre Kunden sind bisher vor allem Unternehmen oder reiche Taiwaner, die in großem Stil bestellen. Und gerade sei sie im Gespräch mit einer japanischen Firma. Ob die auch ihre MeToo-Schokolade will, verrät Queenie Wu nicht. Die gärtenschlanke Frau isst jeden Tag übrigens eine halbe Tafel. Allerdings sind das in Taiwan auch nur etwa 20 Gramm.
Die Taiwanerinnen und Taiwaner sind wahre Meister der Fußmassage. Im ganzen Land, aber vor allem in der Hauptstadt Taipeh, gibt es nahezu an jeder Ecke einen Salon. Worauf es bei der Fußreflexzonenmassage ankommt, hat sich Katrin Erdmann erklären lassen.
Das Glück an den Füßen hat der Schweizer Pater Josef Eugster nach Taiwan gebracht. Vor 6 Jahren sagte der inzwischen über 80-Jährige in einem Interview: Wenn man einen bestimmten Punkt drückt, sendet der Nerv ein Signal an das entsprechende Organ. Wenn Sie beispielsweise Bauchschmerzen haben und ich die Reflexzone für den Magen drücke, dann fließt die Energie zum Magen und löst den Schmerz. Ein Massagesalon mitten in Taipeh. Schon morgens um 9 Uhr kommen die ersten Besucherinnen und Besucher. Nach einem kurzen Fußbad nimmt sich Liu zunächst den linken Fuß vor und greift an die Zehen. Die Zehen stehen für alle verschiedenen Bereiche am Kopf. Die beiden neben dem großen Zeh sind die Augen, die zwei danach die Ohren und die Rückseite der Zehen ist der Nacken. Dann fährt die 58-Jährige mit ihren harten Fingern am Fuß entlang. Die Sohle und die Seiten bilden praktisch den Körper ab. So ist die Innenseite des Fußes die Wirbelsäule. Ein Teil der Sohle spiegelt C-förmig das Verdauungssystem wider. Die beiden Füße sind nicht identisch. Links ist das Herz, rechts die Leber. Dann drückt Liu auf die Vorderseite. Wenn man Bilder von der Reflexzonenmassage sieht, ist da immer nur die Sohle abgebildet. Dabei ist die Oberseite des Fußes genauso wichtig, denn die bildet die Vorderseite vom Körper ab. Also hier das Herz und hier die Schilddrüse. An den Füßen lässt sich auch bestens der Lebenswandel erkennen. Wer unregelmäßig esse oder zu wenig schlafe, habe hier eine leichte Schwellung, zeigt ihr Kollege Wu eine andere Stelle. Der Fuß verrät auch, ob der Kunde genug Wasser trinkt. Je nach Leiden wird die Massage entsprechend angepasst. Sowohl bei der Technik als auch bei der Intensität. Liu massiert schon seit mehr als 20 Jahren Füße. Die meisten Leute haben heutzutage Magenprobleme, weil sie zu viel, zu schwer, zu scharf, insgesamt zu stark gewürzt essen. Und das verkraftet der Körper auf die Dauer nicht. Egal welches Problem der Kunde oder die Kundin hat, eine schmerzhafte Massage ist nicht zwangsläufig die beste. Das sagte schon der Schweizer Pastor Eugster. Den kennt Masseur Wu zwar nicht, aber er sagt auch: Ob eine Massage gut war oder nicht, merkt man eigentlich erst hinterher. Wenn man sich entspannter fühlt, dann hat sie etwas gebracht. Fußmassage funktioniert übrigens auch bei kitzligen Menschen. Und nach der Massage nicht vergessen, viel Wasser trinken und den Tag ruhig ausklingen lassen.
Das Hotel Capella in Bangkok wurde dieses Jahr zum Besten der Welt gekürt. Von außen ist es schlicht, aber innen gibt es den besten persönlichen Service. Das Hotelpersonal organisiert auf Wunsch private Meditationssitzungen mit einem Mönch in einem der ältesten Tempel der Stadt. Kunsttouren durch Galerien in der Umgebung oder Kochstunden in der Mitte eines der wuseligsten Märkte in Bangkok. Alles nach Vorliebe des Gastes. In diesem Jahr sind übrigens zum ersten Mal besonders viele Hotels aus Asien unter den besten 50. Jennifer Johnston hat sich das beste Haus angesehen.
Eine ruhige, grüne Oase mitten im Großstadtdschungel. Das will das Hotel Capella in Bangkok sein. Es ist ein modernes Boutique-Hotel. 101 Zimmer und Villen mit exklusivem Blick auf den breiten Fluss Chao Phraya. Das Design des Hotels eher unauffällig, schlicht und geradlinig. Für die Jury von The World's 50 Best Hotels ist das Capella in Bangkok das beste Hotel der Welt.
The World's Best Hotel 2024. Capella Bangkok.
We were absolutely ecstatic.
Wir waren absolut begeistert, erzählt Hotelmanager John Blanco am Telefon. Mit Außenpool, Wellnessbereich, einem Fitnesscenter, mehreren Restaurants und Bars wirkt das Hotel auf den ersten Blick wie viele andere auf der Welt. Aber das Capella in Thailands Hauptstadt Bangkok sei besonders so blanco. Wir verstehen uns als Meister im Handwerk der Gastfreundschaft. Wir glauben daran, dass für einen Handwerker jedes Objekt, das er schafft, einzigartig ist. Und so ist es auch für uns mit jedem Gast. Wir versuchen etwas zu kreieren, das für ihn oder sie einzigartig ist, das ihr Herz so berührt, dass sie ihren Aufenthalt bei uns nicht vergessen.
That really, it becomes sticky.
Zum Beispiel hatten sie vor kurzem einen Gast, der absoluter Fan von Thai-Boxen ist. Wir haben ihm ein Programm zusammengestellt, das unter anderem ein Treffen und ein Training mit einem Meister des Thai-Boxens beinhaltete, hier in einem lokalen Fitnessstudio. Ob die persönlichen Erlebnisse der Hauptgrund waren, warum das Hotel zum Besten der Welt gekürt wurde, weiß auch Emma Slide nicht. Sie ist Head of Content des Unternehmens, das hinter dem Hotel-Ranking steckt. Wir legen dafür keine Kriterien fest, weil wir der festen Überzeugung sind, dass jeder das, was er als seine beste Erfahrung ansieht, völlig unterschiedlich interpretiert. Die 600-köpfige Jury entscheidet also nicht nach objektiven Kriterien, sondern nach persönlichem Geschmack. Es sind 50-50 Männer und Frauen, Hoteliers, Journalisten, Luxusreisende aus aller Welt. Sie haben 7 Stimmen und können diese nur an Hotels geben, in denen sie in den vergangenen 18 Monaten übernachtet haben. Für das Capella in Bangkok lohnt sich der erste Preis und die damit einhergehende Aufmerksamkeit auch wirtschaftlich. Sie verzeichnen bereits mehr Buchungsanfragen, trotz Zimmerpreisen, die bei saftigen 700 Euro die Nacht beginnen.
Jennifer Johnston hat noch ein anderes besonderes Hotel besucht. Diesmal ist sie in Malaysia unterwegs, südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur. Dort liegt das Hotel neben dem Palast des Königs mitten in einem Kreisverkehr. Und das ist nicht irgendeiner. Das Guinness-Buch der Rekorde bestätigt es. Das ist der größte Autokreisel der Welt.
3,4 Kilometer im Kreis. Fasli Fazil fährt eine gefühlt endlose Rechtskurve. Wenn du hier fährst, merkst du gar nicht, dass es ein Kreisverkehr ist, sagt der 22-jährige Student. Er ist in der Nähe des 5-spurigen Kreisels aufgewachsen, in Putrajaya, dem Regierungssitz von Malaysia. Ich habe bei einem Ministerium hier ein Praktikum gemacht. Wenn ich die Ausfahrt verpasst habe, war ich zu spät bei der Arbeit. Dann musste er nochmal rund 5 Minuten im Kreis fahren. Putrajaya ist eine Planstadt. Sie wurde 1995 eingeweiht, liegt südlich von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur. Rund um den Kreisel diverse Ministerien und das Büro des Premierministers. In der Mitte des Kreisels ein Palast des Königs, ein Park und das 5-Sterne-Hotel Pulse Grand.
It's very exclusive location.
Eine sehr exklusive Lage, sagt Haddafi, der Manager des Hotels.
When His Majesty has his,
wenn bei seiner Majestät ein Event stattfindet, dann ist unser Hotel geflutet mit Gästen und VIPs. Aber häufig komme das nicht vor. Der König sei meistens an seinem Hauptsitz in Kuala Lumpur. Auch an diesem Tag scheint das Hotel recht leer. Einige Gäste haben von dem größten Kreisel gelesen, aber die meisten Gäste sind sich dem nicht bewusst. Zu sehen ist der Kreisel nur vom Infinity Pool des Hotels aus. Zu hören, wenn ein Motorrad den Berg hoch beschleunigt. Das Hotel liegt auf dem höchsten Punkt, in der Mitte des Kreisels. Der Blick bestens. Wer nicht im Hotel übernachtet, kann mehr als 300 Stufen zu einem Denkmal hochlaufen, um die Aussicht und die Ruhe im Grünen zu genießen, wie der 22-jährige Fasli. Ich war mit meinem Freund unterwegs. Wir haben uns was von McDonald's geholt, sind die Stufen hochgelaufen und von dort siehst du die Putra-Moschee. Einige tolle Brücken. Wir haben uns einfach hingelegt und die Skyline angeschaut. Das Ausmaß des Kreisels wird erst auf Satellitenbildern richtig sichtbar. Es gibt 15 Ein- und Ausfahrten, 2 Ampeln. Nach deutscher Straßenverkehrsordnung wäre es damit kein Kreisverkehr mehr. International sind die Regeln anders. Im Guinness-Buch der Rekorde steht der Kreisel in Putrajaya als der größte Kreisverkehr der Welt.
We call this biggest roundabout the Oval Drive.
Wir nennen ihn den Oval Drive, sagt Salma Binti Salman, Städteplanerin von der Putrajaya-Gruppe.
Was not intentionally to be a biggest roundabout in the world.
Wir haben nicht geplant, den größten Kreisverkehr der Welt zu bauen. Der Kreisel war gedacht, um den Verkehr zu verteilen und die Regierungsgebäude zu verbinden.
Linking all the government parcel.
Gleichzeitig sollte die ursprüngliche Form des Bergs und Parks in der Mitte erhalten bleiben. Also hat man die Straße einfach um den Berg herum gebaut. Rund um den Nationalfeiertag ist die 3,4 Kilometer lange Straße geschmückt mit Nationalflaggen. Der Verkehr auf den fünf Spuren läuft ohne Gedränge. Aber es kann hektisch werden, zur Rush-Hour am Morgen und Abend, sagt Anwohner Zuhairi. Dann, wenn die Staatsangestellten und Beamten in ihre Büros pendeln. Aber der Kreisel sei auch sehr hilfreich. Wenn jemand sich hier verirrt, dann sagen wir einfach, fahr zurück zum großen Kreisel. Ich bin sicher, von da findest du dein Ziel. Student Fazil Fazil kann sich gut vorstellen, nach seinem Studium in einem der Ministerien am Kreisel zu arbeiten. Dann wird er die gefühlt endlose Rechtskurve noch häufig fahren und hoffentlich selten die Ausfahrt verpassen.
Weißer Strand, türkises Wasser, einzigartige Pflanzen und Tiere, das ist Socotra, eine Insel zwischen dem Arabischen Meer und dem Indischen Ozean. Die UNESCO hat Socotra im Jahr 2008 zum Weltkulturerbe erklärt. Die Insel wird auch als das Galapagos des Indischen Ozeans bezeichnet. Sie liegt etwa 400 Kilometer südlich der jemenitischen Küste, abgeschieden vom Rest der Welt. Anne Almeling hat die Insel besucht.
Wenn Hamid El-Hamid seine Ziegen ruft, lassen sie nicht lange auf sich warten. Der junge Mann erklimmt den steinigen Pfad entlang einer Schlucht. Dann bleibt er auf einem großen Felsblock stehen und wartet einen Moment. Ich habe eine eigene Sprache mit meinen Ziegen. Seit sie klein sind, kennen sie meine Stimme. Sie wissen, dass ich es bin, fühlen sich sicher und kommen zu mir. Einer anderen Stimme folgen sie nicht. Hamid El-Hamid greift eine Ziege, hält sie fest und melkt sie. Nach wenigen Augenblicken hat er einen halben Liter Ziegenmilch. Die Tiere wirken gesund und munter, ganz anders als die verwahrlosten Ziegen in der Hauptstadt Hadibu. Der größte Ort auf der Insel Socotra hat einige 10.000 Einwohner, aber trotz seiner überschaubaren Größe ein Müllproblem. Auf den unbefestigten Straßen und zwischen den halbfertigen Häusern liegen leere Flaschen und Tüten, Plastik überall. Das fressen auch die Ziegen und die Vögel, wenn sie nach Nahrung suchen. Was liegen bleibt, verteilt der Wind über die ganze Insel. Das stört auch die Touristen. Ich würde gerne weniger Müll sehen und dass der Abfall entsorgt wird. In den Städten und anderen beliebten Orten, das würde mir besser gefallen. Der 41-jährige Karl Schwab ist mit zwei Freunden aus den USA nach Socotra gereist. Die drei Männer haben etwa 10.000 Kilometer Luftlinie zurückgelegt, um mit eigenen Augen die Drachenblutbäume zu sehen, die es weltweit nur auf dieser Insel gibt. Ich liebe Bäume. Ich liebe es, Orte mit Bäumen zu besuchen. Und die Bäume hier sind einzigartig. Ich wollte schon seit Jahren hierher kommen. Wegen ihrer Vielfalt an endemischen Pflanzen und Tieren zeichnete die UNESCO Socotra vor 14 Jahren als Weltnaturerbe aus. Mehrere tausend Touristen pro Jahr besuchen die Insel, die zum Jemen gehört. Anders als auf dem Festland geht es auf Socotra sehr friedlich zu. Doch der Müll, sagt Ahmed Salih Ali Mahmoud, Direktor der Behörde für Müllentsorgung, mache den Socotris immer mehr zu schaffen. Unser größtes Problem ist das Plastik. Die Flaschen und die Tüten auf den Straßen sind leicht und jeder kleine Windstoß verbreitet sie weiter. Wir versuchen, gegen das Plastik vorzugehen. Wir bringen es auf die Müllkippe. Aber wir haben keine Technik, um es zu recyceln. Auch am Strand von Dihamri liegen Plastikflaschen und Tüten herum. Weniger als in der Hauptstadt. Schließlich leben in dem kleinen Ort auch viel weniger Menschen. Dafür sei die Bucht im Nordosten der Insel ein Anziehungspunkt für Touristen, sagt Nasser Abdelrahman. Der 32-Jährige ist Gründer einer lokalen Umweltschutzorganisation. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben: Aufklärungsarbeit. Die jemenitischen Touristen, auch die Touristen aus dem arabischen Raum, werfen ihren Müll oft einfach in die Natur. Viele Tourguides machen es genauso. Sie wissen es nicht besser. Die Suche nach einer langfristigen Lösung für Socotra geht NASA nicht schnell genug. Deshalb organisiert er mit ein paar Mitstreitern und in Absprache mit den Behörden regelmäßig Aufräumaktionen. Vor allem im Sommer, wenn wegen der starken Winde so gut wie keine Touristen kommen und die Tourguides frei haben. Die Menschen hier verdienen ihr täglich Brot mit dieser Umwelt. Wenn Touristen nach Socotra kommen, dann nicht, weil wir Wolkenkratzer haben, sondern wegen der Natur und ihrer Schönheit.
Das war unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann können Sie alle Sendungen auch in der ARD Audiothek hören. Ich bin Tina Witte, gute Reise für Sie und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Dann geht es nach Formentera.
RBB 24 Inforadio Podcast.